Vision, die bedarf wirklich keiner weiteren Erklärung. Das habe ich auch oft gelesen, diese Vision. Wunderbar. Ja, eine Kindergeschichte. Heute ist die Predigt eine Kindergeschichte. Es geht um das Buch Ruth in der Bibel. Das ist eines der spannendsten und interessantesten Geschichten. Und wir werden da heute mal gemeinsam drüber nachdenken, wie diese Begebenheiten, die treue Menschen für Gott erlebt haben und auch mit Bildern, das ist für Kinder und Erwachsene, für jeden geeignet. Ja, das Buch Esther kennt jeder von uns, jeder hat es schon einmal mindestens gelesen, hoffentlich. Kennt jeder das Buch Esther in der Bibel? Eines der spannendsten Geschichten, die ich so kenne in der Bibel, neben den Geschichten von Daniel und seinen Freunden. Und im Buch Esther wird so das Handeln Gottes durch seine übrigen berichtet, obwohl Gott gar nicht erwähnt wird in dem Buch. Aber wir als Gläubige wissen, dass Gott der Handelnde ist und seine Werkzeuge hier nutzt, um sein Werk zu tun. Das Buch Esther, also Esther heißt, ist persisch und heißt Stern übersetzt. Und es schildert eine Begebenheit, die das jüdische Volk im babylonischen Exil hatte. Und Babylon wurde von Persien eingenommen. Sie waren jetzt nicht mehr Gefangene zu der Zeit dieser Geschichte. Das war ungefähr 55 Jahre nach dem Erlass des Königs Kyros, des Wiederaufbaus Jerusalems, diese Geschichte im Buch Esther, und 25 Jahre vor der Reise Esras nach Jerusalem, wo er dann wirklich dann den Aufbau organisiert hat. Im jüdischen Alten Testament gehört es zu den sogenannten Ketubim, dieses Buch, also die Schriften, und oder auch zu dem Megillot. Rollen, die Schriftrollen. Und es wird heute noch jährlich zum Purimfest vorgelesen in Israel. Diese Geschichte des Buches Esther ist eine sehr bekannte Geschichte und sehr geliebte Geschichte von dem Volk Israel, dem sichtbaren Israel, wie soll man sagen, der Nation, der jüdischen Nation dort in Israel. Und jeder Christ, denke ich, kennt dieses Buch, diese spannende Geschichte. Das ist die Stadt Susa, eine Shusha. Heute heißt sie Shush. Und dort in der Mitte ist das Grab, das angebliche Grab des Propheten Daniel. Dort der Turm, kann man das sehen? Ja, kann man sehen. Das ist aber für Christen nicht erlaubt, dort hinein. Also man kann in den äußeren Bereich dieses Gebäudes hineingehen als Christ, aber nicht in den inneren Bereich, da dürfen nur Muslime hinein. Und hier sieht man die Stadt Shush, wo sie heute liegt. Das ist ungefähr an der irak-iranischen Grenze. Hier ist Irak, hier ist Syrien, hier oben ist die Türkei. Und hier ist Iran. Das ist alles Iran hier. Und da ist diese Stadt Shush, also Shusha, oder wie man das ausspricht im richtigen Persisch oder Hebräisch. Da spielt die Geschichte ab. Und heute findet man leider nicht mehr so viel dort. Da gibt es ein paar Überreste des Apadana von Darius, König Darius, dort zu sehen. Unten ist eine Inschrift des Xerxes, wirklich des Königs, der diese Geschichte hier, ein Hauptteil dieser Geschichte spielt, im heutigen Shusha-Museum in der Stadt Shusha. Und jeder hat das schon mal gesehen, das ist Naqsh-e Rostam, ein Ort in der Nähe von Persepolis im Iran, wo die persischen Könige sich beerdigen lassen haben. Und ganz rechts dort, dieses kleine Grab, das ist das Grab des Königs Xerxes. In der Mitte, das sind die Gräber von Darius dem Zweiten, Artaxerxes dem Ersten und Darius dem Ersten. Eine bekannte Stätte. Ja, und die Geschichte beginnt so in Kapitel 1 im Buch Esther. Der König, ich versuche es mit meinen Worten ein bisschen zu erzählen, sonst wird es zu lang. Der König Xerxes oder Ahasverus auch genannt, feiert ein großes Festmahl und dieses Festmahl ging 7 Tage. 7 Tage hat man dort in dieser Provinz Susa, in der Burg Susa gefeiert und aus den 127 Provinzen des ganzen Weltreiches Persien waren alle Statthalter, Führer des Reiches eingeladen, um an diesem Fest teilzunehmen. Und am Höhepunkt des Festes geschah es, dass der König eben schön berauscht war mit seinen Oberen und er wollte seinen Landsleuten, seinen Führern seines Reiches das Schönste, was er hatte, zeigen. Und es war seine Königin Vasti und es war eine überaus schöne Königin und sie sollte sich ja präsentieren, wahrscheinlich tanzen oder sich, er wollte seine Königin einfach vorführen im Rausch, wie er war mit seinen Gästen. Ja, und was hat die Königin gemacht in Kapitel 1? Vers 12. Die Königin hat sich geweigert. Sie wollte nicht sich einfach so, ja, wie soll man sagen, prostituieren, kann man das sagen, das Wort, vor diesem Trinkgelage, okay? Vor diesem Trinkgelage prostituieren. Sie wollte sich nicht dort so vorführen lassen und hat sich geweigert, dem auf das Wort des Königs zu hören. Und in Vers 13 hat der König dann seine, er war sehr zornig, Vers 12 noch, und sehr erbittert und ließ seine Weisen holen und ließ sich beraten von ihnen. Was würden sie ihm raten? Was soll er tun in dieser Situation? Und sie haben ihm geraten, dass er diese Königin absetzen solle. Und das könnte man nicht durchgehen lassen, weil, wie sagen die Berater hier, Vers 18, das werden die Fürstinnen der Perser und Meder heute schon allen Fürsten des Königs erzählen, wenn sie von dem Verhalten der Königin hören. Und daraus wird schon genug Verachtung und Verdruss entstehen. Und wenn es dem König nun gefällt, Vers 19, Kapitel 1, so soll ein königlicher Befehl von ihm ergehen und aufgezeichnet werden und so weiter, dass die Königin Vasti nicht mehr vor dem König erscheinen darf und keine königliche Würde mehr haben solle und dass diese königliche Würde einer anderen gegeben werden soll, die besser ist als diese Königin. Ja, das gefiel dem König, er hat es ausgeführt, aber naja, im Kapitel 2 wird berichtet, im Vers 1, dass der König darüber nachgedacht hat. Er hat es bereut, diese Tat, anscheinend, ja. Das war wohl ein bisschen vorschnell, einfach so das Beste, was er hatte, auszuschließen. Und er grübelte so nach und das haben die Weisen gesehen und gemerkt und sie haben wohl wahrscheinlich Angst gehabt, nämlich jetzt Angst, ja, vielleicht könnte der König wieder sich umstimmen und wieder anders denken darüber. Lass uns schnell tun, was wir, also sehen, was wir hier tun können. Und sie haben ihm geraten, Vers 2, man suche für den König Mädchen, Jungfrauen von schöner Gestalt. Und Vers 3, und der König bestimmte Beamte in allen Provinzen seines Königreichs, damit man alle Mädchen in Kurzfassung hier des ganzen Reiches, alle, die diese Beamten als schön und würdig empfinden würden, mitbrächten zum König, damit er sich davon eine Jungfrau aussuchen könne. Und dieser Vorschlag, Vers 4, gefiel dem König sehr und er machte es so. Naja, Vers 5 wird dann berichtet, dass auch Gottes Volk hier aktiv ist, dass da ein Mann war, einer der Gefangenen von Jerusalem, der hieß Mordekai und er lebte auch in dieser Burg Susa und war sehr gottesfürchtig. Und Vers 7, er war Pflegevater eines schönen Mädchens namens Hadassah, auf Persisch heißt das eben Esther, Stern übersetzt. Und er hatte dieses Mädchen angenommen, weil sie eine Verwandte war und keinen Vater und Mutter mehr hatte. und er war ihr Vater, praktisch ihr Ziehvater. Und es geschah auch so in Vers 8, dass eben diese Gesandten des Königs auch in dieser Burg Susa gesucht haben, ob da nicht auch ein paar schöne Mädchen dabei wären für den König. Und man fand auch diese Esther und nahm sie mit. Ja, das hat nicht der Mordekai bestimmt, das haben diese Gesandten des Königs bestimmt und haben Esther mitgenommen zum König. Und sie wurde auch dem Harem des Königs eingefügt. Und hier wird dann berichtet, Kapitel 2 weiter, wie die Frauen sich gepflegt haben und gepflegt wurden. Ein halbes Jahr mit speziellen Salben auf die Art und ein anderes halbes Jahr spezielle Salben auf eine andere Art gepflegt, dass sie dann für diesen einen Tag in einem Moment einmal zum König dürften, eine Nacht, dass der König sie begutachten könnte und ausprobieren könnte, ob er Gefallen an diesem Mädchen hat oder nicht. Und danach wurde sie mit Namen genannt, wenn sie ihm gefallen würde und würde als Königin erwählt werden. Ja, das berichtet uns das Buch Esther hier, die Geschichte. Und Esther wurde auch dort in dieses Frauenhaus gebracht. Sie gewann, oder die Leiter des Frauenhauses gewannen sie lieb und sie bevorzugten sie, ja, der Führer des Frauenhauses, und gab ihr einen besonderen Platz im Frauenhaus. Und Mordekai, der Onkel, passte auf. Am Tor wacht er und schaut, ob es der Esther gut ging. Und dann macht das Buch Esther hier eine Unterbrechung im Vers 21, Kapitel 2. Als alles so gut lief, passierte eine Geschichte, dass zwei Bedienstete des Königs, zwei Kämmerer des Königs, die die Schwelle des Königs hüteten, Bigtan und Teres hießen, sie gerieten in Zorn miteinander und trachteten, wahrscheinlich gerieten sie auch in Zorn gegen den König, und sie trachteten danach, den König umzubringen. Und Mordekai wurde das bekannt, und er sagt es der Königin Esther, also seiner Pflegetochter, die war ja noch nicht. Oh, Moment, jetzt habe ich eine Sache ausgelassen. Ein großes Fest wurde veranstaltet, als Esther wirklich Königin wurde. Im Kapitel 1 noch. Esther wurde Königin und ein großes Festmahl wurde veranstaltet. Und nach diesem Festmahl, als sie als Königin eingesetzt wurde, geschah diese Geschichte, wo diese zwei Kämmerer hier den König umbringen wollten, ein Attentat auf den König verüben wollten, und Mordekai wurde dies bekannt und berichtete das dieser Königin Esther. Und sie berichtete das dem König, und es wurde herausgefunden, dass wirklich ein Attentat hier geplant wurde. Die beiden wurden aufgehängt, an ein Holz gehängt, Vers 23 und Kapitel 2. Und diese Geschichte wurde in das Buch der Chronik der Perser geschrieben. Eine wichtige Begebenheit, auf die das Buch Esther noch später zurückkommt. Ja, und dann nach diesen Tagen, als die Königin Esther jetzt die neue Königin war und alles gut zu laufen schien, alle glücklich waren, geschah es, dass ein gewisser Haman als Oberster im ganzen Land berufen wurde. Kapitel 3, Vers 1. Dem König gefiel es, Haman, dem Sohn Hamedatas, den Agagita zur höheren Macht und Würde und zu kommen zu lassen, und setzte ihn über alle Fürsten, die bei ihm waren. Alle Knechte des Königs und die im Tor des Königs waren, Vers 2, mussten ihre Knie beugen und fielen vor Haman nieder, denn der König hatte es so geboten. Aber da war jemand im Tor, der hieß Mordekai, von dem wir eben berichtet haben. Der hat seine Knie nicht gebeugt vor diesem Haman. Der wollte allein Gott anbeten. Und die Knechte des Königs in Vers 3 haben sich gedacht, warum übertritt der dieses Gebot des Königs? Warum müssen wir uns hier niederknien vor diesem König, vor diesem Haman, diesem Obersten nach dem König, und dieser Mordekai nicht? Und Vers 4, es geschah, dass sie täglich zu ihm redeten und täglich ihn versucht haben zu überreden, dieses Menschengebot einzuhalten und sich vor diesem Haman niederzubeugen. Da haben sie ihn einfach geprüft. Hier steht in Vers 4, sie sagten es Haman persönlich, um zu sehen, ob man Mordekais Begründung gelten lassen würde. Denn er hatte es ihnen ja gesagt, dass er ein Jude sei und dass er eben gläubig wäre, an Gott glauben würde und so weiter. Und da fiel es Haman erst auf, dass da jemand war und den vielen in der Burg Susa, die sich nicht vor ihm niedergebeugt haben. Und er wurde sehr zornig, mit Wut erfüllt, Vers 5. Aber wie das so ist, wenn jemand sich von Satan leiten lässt, dann ist es ihm zu wenig, nur Rache an einer Person, wenn man Macht hat, auszuüben. Und dieser Haman hier genauso. Er wollte in Vers 6 nicht nur den Haman vernichten, sondern auch sein ganzes Volk, das Volk der Juden. Ja, und er ließ schon alles vorbereiten. Er hat, wie das damals so Sitte war, bei einer wichtigen Entscheidung hat man ein Los gefällt, das heißt pur, ja, übersetzt, also ein Los gefällt, wann man diesen Schlag durchführen wollte gegen das Volk Gottes, gegen diesen Mordekai und sein Volk. Und das Los pur, Vers 7, Kapitel 3, fiel auf einen bestimmten Monat Adar, wann man zuschlagen wollte, und im Monat Nissan, 12 Monate vorher ist das, wurde dieses Los gefällt, also wurde gelost. Und dann ging Haman zum König, um auch diese Möglichkeit zu haben, dieses Volk zu vernichten, und versuchte den König, Vers 8, zu überreden. Hier, König Ahasverus, es gibt ein Volk, das lebt so zerstreut und so abgesondert, das ist so schwierig, es ist immer ein Sandkorn im Getriebe deines Königreiches. Und ja, zerstreut, und sie sind so unbeständig und sie befolgen die Gesetze des Königs einfach nicht. Das kann der König nicht durchgehen lassen, das geziemt sich einfach nicht. Was ist das für ein Beispiel? Vielleicht hat er ihm auch gesagt, schau, mit deiner Königin hast du das gemacht, sie war nicht gehorsam, sie hast du abgesetzt, und jetzt könntest du doch nicht so viele Menschen einfach so quer in deinem Reich gegen deine Gesetze leben lassen. Und wenn es dem König gefällt, so werde ich habe alles vorbereitet, ich werde ein Schreiben erlassen, dass man sie beseitigen soll, dass dieser Stein des Anstoßes beseitigt wird, und ich will sogar die königliche Schatzkammer füllen. 10.000 Talente, das waren einige Esel voller Säcke mit Silber, ja, das war ein Riesenvermögen. Das würde ich dem Königshaus verschaffen, wenn der König mich gewähren lässt, sein Königreich zu schützen, zu bewahren, zu erhalten. Ja, und der König fand das sehr toll, hat gleich seinen Siegelring abgezogen, Vers 10, dem Haman gegeben. Tu, was dir beliebt, aber das Silber, weißt du, eigentlich brauche ich das gar nicht, es sei dir geschenkt. Unser Schatzhaus ist schon so groß und dein Wunsch ist so wunderbar, meine Augen, mach, was du möchtest. Hier gebe ich dir meinen Siegelring, lass Gesetze, wie du möchtest. Und das gefiel dem Haman, und er hat es gemacht. Briefe wurden entsandt, die diesen Todeserlass gegen das Volk Gottes hinausgetragen haben in das ganze persische Reich, auch in der Burg Susan. Und auch Mordekai in der Burg Susan bekam natürlich mit von diesem Gesetz, Kapitel 4. Er zerriss seine Kleider, kleidete sich in Sack und Asche und ging in die Stadt hinein, in Susa, und klagte laut und bitterlich. Vers 2, Kapitel 4, er kam bis vor das Tor des Königs. Und hier steht noch ein interessanter Hinweis. Denn es durfte aber niemand zum Tor des Königs eingehen, der in Sacktuch gekleidet war. Dann wird es noch ein bisschen beschrieben. Es war damals so, dass man vor der Königsburg, auch in der Königsstadt Susa, nicht in Trauer einhergehen durfte. Man durfte nicht in schlechter Kleidung gehen, man durfte nicht deprimiert aussehen, man musste immer glücklich und fröhlich daherlaufen, anderweitig könnte man große Schwierigkeiten bekommen. Ja, und dieser Mordekai war sehr bestürzt, und dem kümmerte das gar nicht, diese menschlichen Gesetze. Und er schrie laut und rief und klagte und jammerte und kleide sich in Asche und Sacktuch und lief bis vor das Tor des Königs. Was für ein Aufruhr eigentlich hier, ja. Das war so ein Aufruhr, dass die Mägde der Königin Esther das mitbekamen und dass der Esther sofort mitgeteilt haben. Dein Onkel, dein Vater, der läuft dort umher in Sack und Asche. Er riskiert sein Leben. Esther versucht, ihm Kleider zu bringen, kleidet ihn, zieht ihn an, dass niemand davon mitbekommt und bringt ihn zum Schweigen, dass er nicht so laut rumschreit. Und Mordecai ließ sich nicht zum Schweigen bringen. Und da rief die Esther, Vers 5, den Hatha, den Kämmerer des Königs, einen der Kämmerer des Königs, und befahl ihm doch herauszubekommen, warum der Mordecai so in solcher so traurig ist, so rumschreit und sein Leben riskiert. Mordecai berichtete diesem Diener, was geschehen ist, dass diese eine Abschrift ins Land gegangen ist, die das Volk Gottes töten solle. Und er sagte auch gleich, dass Esther hier einschreiten solle. Denn wenn du jetzt schweigst, Vers 14, so wird von einer anderen Seite her Befreiung und Rettung für die Juden kommen. Aber du und dein Haus, das Haus deines Vaters, werden untergehen. Und wer weiß, ob du nicht gerade wegen einer Zeit wie dieser zum Königtum gekommen bist. Und Vers 13 sagt er noch zuvor, denke nicht in deinem Herzen, dass du vor allen Juden entkommen würdest, weil du im Haus des Königs bist. Ja, das waren starke Worte gegen die Königin, ne? Aber Esther hörte seine Worte und sie ließ ihm antworten, Vers 16, geh hin, versammle alle Juden und fastet für mich 3 Tage lang und betet für mich 3 Tage lang. Esst und trinkt nicht. Das ist das Längste, was ein Mensch aushalten kann. Nicht essen, okay, das kann man länger aushalten, aber auch nicht trinken, 3 Tage lang. Denn es war so eine Not, es ging um das Leben des Volkes Gottes. 3 Tage lang fasten und beten, nicht essen, nicht trinken. Denn die Schwierigkeit bestand darin, dass niemand vor dem König erscheinen durfte, ohne gerufen zu werden, sonst würde man das Leben verlieren. Und sie wolle dann, ohne vom König gerufen zu werden, nach 3 Tagen vor dem König erscheinen. Ja, und das haben sie getan. Das Volk Gottes hat gefastet und gebetet. Sie haben gerungen mit Gott, gerungen um ihr Leben. Eine interessante Perspektive, ein interessanter Vergleich mit der Prophetie, die wir so kennen. Für unsere Tage, in kommenden Zeiten, werden wir auch vor Gott stehen und werden ringen, wo jegliche weltliche Unterstützung, wie du es gerade in dem Gesicht gezeigt hast, abgeschnitten sein wird. Und werden mit Gott ringen um unser Leben. Werden ringen mit Gott um Erlösung. Werden ringen mit Gott um ihn zu sehen, um ihn sehen zu dürfen. Eine wunderbare Geschichte hier. Und es geschah so in Kapitel 5, Vers 1. Am dritten Tag ging die Königin Esther dann in königlicher Kleidung in die Nähe des Königshauses, im Hof gegenüber des Königshauses. Und sie ging dort, hielt sich dort auf und der König saß dort gegenüber am Eingang des Hauses und er sah die Königin. Und er fand sie schön und er begnadete sie. Er streckte das goldene Zepter aus, sie kam ihm entgegen, sie berührte das Zepter und sie war begnadet worden, sie wurde nicht hingerichtet aufgrund ihres Erscheinens vor dem König. Ja, und der König fing an zu reden. Vers 3. Was hast du, Königin Esther? Was begehrst du? Es soll dir gewährt werden und wäre es auch die Hälfte des Königreiches. Ja, so kann Gott die Geschichte wenden. Und die Königin Esther sprach, wenn es dem König gefällt, so komme er heute mit Haman zusammen zu dem Mahl, das ich ihm bereitet habe. Esther war hier schlau und hat nicht gleich sofort alles vor den König gelegt. Die Gelegenheit wäre ja da gewesen, dem König alles zu erzählen und ihm umzustimmen. Aber sie hat hier mit Gottes Weisheit gehandelt und hat diesen Wunsch des Königs sich gut setzen lassen. Kann man das so sagen, ja, dass der König dabei bleibt, dass es keine vorschnelle Entscheidung des Königs ist, ihr diesen Wunsch zu erfüllen oder, ja, dass es nicht wieder so eine Laune des Königs sein müsse, ja. Und sie kamen zu diesem Festmahl am gleichen Tag, am gleichen Nachmittag mit Haman, der König und Haman. Und der König fragte wieder diese Frage und sie antwortete, wenn es dem König gefällt, so komme morgen der König mit Haman zu einem erneuten Festmahl, an dem ich diese Frage beantworten werde. Und darauf haben sie sich dann besonders gefreut. So wurde diese Vorfreude noch größer und diese Frage, die Beantwortung der Frage wurde noch spannender für den König und er beharrte auf der Frage, denn sie war ja nicht beantwortet worden von Esther. Und Gott hat diese Gelegenheit genutzt, wirklich eine tiefgründige Änderung der Situation hervorzurufen. Und Kapitel 5 passiert noch eine interessante Geschichte. Am Ende war es so, dass der König, der Haman von diesem ersten Festmahl nach Hause ging und kam wieder an diesem Königstor vorbei und sah diesen Mordekai, wie der Mordekai wieder stehen blieb und sich nicht gebeugt hat vor diesem Haman. Und er wurde so von Wut erfüllt, verbarg diese Wut aber, ging nach Hause und erzählte es allen seiner Familie, seiner Frau, seinen Freunden. Und er sprach hier: Die Königin Esther hat niemand mit dem König zum Mahl kommen lassen, das sie zubereitet hat, als nur mich. Vers 12. Und ich bin auch morgen wieder zu diesem zweiten Mahl allein mit dem König eingeladen. Aber dies alles befriedigt mich nicht, Vers 13, solange Mardokai, der Jude im Tor des Königs, solange ich ihn noch dort sitzen sehe, solange wie er sich nicht niederbeugt vor mir. Das war wirklich der Stein des Anstoßes. Was für ein Gedanke, was für eine Tat hier. Und Seres und seine Freunde sprachen zu ihm, das Beste wäre, du würdest dem Todeserlass zuvorkommen und würdest ihn gleich aufhängen. Einen großen Holzstamm aufrichten, 50 Ellen hoch, und daran kannst du dann den Mordekai als warnendes, abschreckendes Beispiel aufhängen. Ja, und das gefiel dem Haman und er dachte die Nacht darüber nach, eilte am nächsten Morgen zum König Xerxes, um diesen Wunsch vom König zu erbitten, also die Erfüllung des Wunsches zu erbitten, dass der König ihm zustimmen würde. Aber wie wir wissen als Treue Gottes, wenn es am schlimmsten ist, die Situation am schlimmsten zu sein scheint, greift Gott ein. Und hier ist es sogar so, dass das Volk Gottes von dieser Geschichte, nicht mal Mordekai, von dieser Geschichte wusste. Vor diesen Gedanken, vor diesen bösen Absichten, die ihn sogar 12 Monate vorher schon treffen sollten und ihm das Leben kosten würden. Und Gott hat hier eingegriffen hinter dem Rücken dieses treuen Dieners Mordekai. In der gleichen Nacht, Kapitel 6, Abvers 1, konnte der König nicht schlafen. Und er wälzte sich hin und her in seinem Bett und stand dann auf und ließ sich ein paar Diener kommen und überlegte, was mache ich jetzt die restlichen Stunden der Nacht? Ja, lassen wir uns einfach mal die Chronik der Perser vorlesen hier. Die Bibel kannten sie nicht, sie liebten Gott nicht, sie waren Götzendiener. Und so lasen sie aus der Chronik der Könige diese spannenden Kriegsgeschichten, die spannenden Begebenheiten, die das Königreich erlebt hatte durch all die Zeiten hindurch. Und dann lasen sie und fanden diese Geschichte über Mordekai, wie er dem König das Leben gerettet hat. Und dieser König Xerxes war ganz erstaunt. Er fragte seine Bediensteten, Vers 3, was haben wir für Würde und für Ehre diesem Mordekai zuteil werden lassen? Und die Knechte haben gesprochen und gesagt, man hat ihm gar nichts gegeben. Und der König fragte, dann Vers 4, in diesem Augenblick kam der Haman in den Hof des Königs und der König fragte, wer ist da? Ja, der Haman, sagten ihm seine Bediensteten, ja, komm, lass ihn hereinkommen, den besten Berater meines Königreiches, um dem König zu sagen, war er dort, er solle Mordekai aufhängen, und der König ließ ihn hereinkommen und wollte ihn fragen als seinen ersten Beamten, als seinen besten Berater, wie er diesen Mordekai am meisten ehren könnte. Naja, und der Haman kam herein und wollte seinen Wunsch, den Mordekai umzubringen, dem König äußern. Und der König fragte ihn zuerst: Was soll ich jemandem tun, Vers 6, der den König, also den, was soll ich jemandem antun, wie soll ich mit jemandem umgehen, den der König gerne ehren möchte? Also wie kann man einem Menschen in meinem Reich am besten ehren? Ja, und Haman dachte in seinem Herzen, Vers 6, wem anders sollte der König Ehre erweisen als mir? Und so hat er diesem König das Außergewöhnlichste, das Größte und Beste, was man überhaupt einem Menschen in seinem Königreich antun könne, vorgeschlagen. Ja, lass mich in der königlichen Staatskarosse durch die königliche Stadt fahren, mit den königlichen Gewändern, die nur der König trägt, dass man wirklich erkennen kann, das ist der Oberste im Königreich. Und nicht nur das, sondern lass den obersten Beamten, den Besten deines Königreiches, vor diesem Wagen herlaufen. Und lass in der ganzen Stadt verkünden, dass der da an diesem Auto sitzt mit königlichen Gewändern, ja, damals war es ein Pferd, das königliche Pferd, ja, das war ein herausragendes Pferd. Und er konnte sehen, dass es dem König gehört. Lass diesen Vorläufer verkünden, dass der auf dem Pferd der allergrößte im Reich der Perser war. Ja, und das gefiel dem König. Das machen wir mit Mordekai. Na, Haman war so entsetzt, das beschreibt die Bibel nicht, aber ich glaube, das können wir uns vorstellen, dass er jetzt das mit Mordekai machen solle. An dem Tag, an dem dieses zweite Festmahl mit dem König und Haman und der Königin stattfinden solle. Und so musste der Haman, der konnte nichts gegen den königlichen Befehl tun, vor diesem Mordekai herlaufen, Mordekai auf dem Pferd, und Haman musste ihn führen und musste laut rufen, der konnte ja auch nicht leise reden, das musste ja der königliche Befehl erfüllt werden, ja. Dass jedem bekannt wurde in Susa, dass der auf dem Pferd der Höchste im Reich wäre. Was für eine Wendung der Geschichte, ja. Was für eine starke Begebenheit hier. Ja, und abends war er ziemlich heiser, der Haman. Und er lief völlig entsetzt und wusste gar nicht, was ihm geschehen war den Tag. Ja, niedergeschlagen, Vers 12, mit verhülltem Haupt. Er schämte sich total. Rannte er zurück zu seiner Frau, Seres, zu seinen Freunden, Vers 13, berichtete ihn voller Verzweiflung. Niedergeschlagen hat diese Geschichte hier. Ja, und was haben die ihm geraten, seine Freunde, die ihm vorher so böse geraten haben, jemand anders zu töten? Sie sagten hier, wenn Mordekai, vor dem du zu fallen begonnen hast, von dem Samen der Juden ist, so kannst du nichts gegen ihn ausrichten, sondern du wirst gänzlich vor ihm fallen. Und während sie noch diese schlimme Botschaft mit ihm besprachen, er hatte gar keine Zeit nachzudenken, da kamen die Kämmerer des Königs und packten ihn und zogen ihn zum Festmahl der Königin. Und so kam er zum Festmahl der Königin, setzte sich hin, versuchte dort fröhliche Miene zu machen, denn man durfte nicht vor dem König erscheinen mit deprimiertem Haupt. Ja, und so kam, Kapitel 7, Haman zu diesem Trinkgelager, Vers 1, und wieder wiederholte der König seine Frage während des Weintrinkens, als er bei guter Laune war. Was bittest du, Königin Esther, Vers 2, es soll dir gegeben werden und sei es die Hälfte meines Reiches. Die Frage wurde hier zum dritten Mal gestellt. Also Gott hat es so geführt, dass dieser König dreimal diese Frage gestellt hat. Also das war jetzt keine Laune mehr des Königs, sondern es war wirklich eine Sache, die wollte der König beantwortet haben. Gott wollte hier sicher gehen, dass es nicht nur eine schnelle Sache wäre, die in übermorgen wieder vorbei ist. Er wollte eine grundlegende Änderung der Situation herbeirufen. Und Esther war sein Werkzeug hier. Das ist eine wunderbare Geschichte. Ja, und als diese Frage gestellt wurde, erzählte die Königin gewählte Worte in Vers 3 und 4, habe ich Gnade vor dir gefunden, o König, gefällt es dem König, so schenke er mir das Leben um meiner Bitte willen und mein Volk um meines Begehrens willen. Ja, natürlich würde der König seiner Königin das Leben schenken. Warum ist es denn bedroht? Versteht ihr die Gedanken, die hier dann aufkommen? Und dann fingen sie an, im Vers 4 zu erklären, warum sie um ihr Leben bittet. Denn wir sind verkauft, ich und mein Volk, um vertilgt, erschlagen und umgebracht zu werden. Und wenn wir doch nur zu Knechten und Mägden verkauft würden, so wollte ich schweigen, obwohl der Feind nicht imstande wäre, den Schaden des Königs zu ersetzen. Also das Volk Gottes, mein Volk, ist sehr viel wert für das Königreich. Wir haben dem Königreich Ehre verschafft. Wir haben dem Königreich eine gute Wirtschaft verschafft. Wir haben dem Königreich zu Ehre und Reichtum verholfen. Und wenn wir Sklaven werden würden, würde zwar dem König da ein großer Nachteil entstehen, aber wir würden das hinnehmen. Wenn man nur unser Leben sichern würde, unser Leben schützen würde, erhalten würde. Ja, das waren gewählte Worte. Der König, ganz entsetzt, Vers 5, sprach: Wer ist es denn, der sich so etwas vorgenommen hat, gegen dich und gegen dein Volk so vorzugehen? Und das war keine menschliche Weisheit, die diesen Plan, diese Worte geführt haben, bin ich überzeugt davon. Esther sprach, stand auf, wie auf dem Bild zu sehen: Der Widersacher und Feind ist dieser böse Haman. Haman erschrak, völlig entsetzt. Der wusste gar nicht, wie ihm geschah, dass er jetzt so offenbart werden würde und seine Geschichte sich so wendet hier. Und der König, Vers 7, der muss so entsetzt gewesen sein, dass der Feind direkt neben ihm saß und sein bester Berater war. Er stand auf vom Weingelage und rannte und ging in den Garten, um seinen Frust dort erstmal darüber nachzudenken. Was geschieht hier eigentlich? Voller Wut. Und Haman sah, dass sein Ende beschlossen war, denn er wusste, gegen diese Wut, ich kann jetzt nichts mehr ausrichten. Was hat er gemacht? Vers 8. Der Haman hat um sein Leben gebeten und er wusste, dass nur allein er Esther nur noch um sein Leben bitten konnte. Ja? Und er hat Esther gebeten um sein Leben. Er hat gefleht und während dieses Flehens sank er auf das Kissen der Königin Esther. Und es sah so aus, als ob er die Königin Esther bedrängen würde. Und in diesem Moment kam der König Xerxes aus dem Garten zurück. Und er sah diesen Haman, dass er sogar die Königin Esther bedrängt. Und es kamen die Worte von alleine aus des Königs Mund, Vers 8, will er sogar der Königin Gewalt antun in meinem eigenen Haus? Und kaum war das Wort aus des Mundes des Königs gekommen, da verhüllte man das Angesicht des Haman. Er konnte nichts mehr sagen. Diener kamen und brachten ihn weg und brachten ihn zum Schweigen. Und einer der Kämmerer, der vor dem König stand, sprach: Siehe, da ist ein Holzstamm, den Haman für den Mordekai, der dein Leben gerettet hat, aufgerichtet hat. Der ist 50 Ellen hoch und er wollte ihn daran aufhängen. Der dir das Leben gerettet hat, den wollte Haman da aufhängen. Und was war die Antwort des Königs? Hängt ihn daran, sofort, ohne nachzudenken. Und so hat man am gleichen Tag noch den Haman an dem Holzstamm aufgehängt, den er für seinen Feind aufgerichtet hat. Und da legte sich der Zorn des Königs. Die Geschichte beginnt sich hier komplett zu wenden, Kapitel 8 bis Kapitel 10. Es wurde sogar, Vers 2, Kapitel 8, der Siegelring dem Haman abgenommen und er wurde dem Mordekai gegeben. Der Mordekai wurde als nächster nach der Königin im Königreich erhöht. Und sie kamen wieder vor den König, Esther und Mordekai, jetzt im Königshaus lebend, und erbaten sich, Gesetz erlassen zu dürfen, um das Volk Gottes zu schützen, um die Sache umzukehren. Gott hat hier so wunderbar eingegriffen. Das Volk Gottes konnte sich sogar an dem gleichen Tag, wo sie hingerichtet werden sollten, an seinen Feinden rächen und sogar an einem Tag danach noch weiter an seinen Feinden rächen. Was für eine wunderbare Begebenheit, was für eine wunderbare Wende dieser furchtbaren Bedrängnis des Volkes Gottes. Und diese Geschichte ist für uns heute so wichtig, denn die Prophetie sagt uns, dass diese Geschichten des Alten Testaments, des Neuen Testaments für uns in der Endzeit besondere Bedeutung haben. Zeugnisse Band 5, im Englischen, Seite 450. Der Erlass gegen das Volk Gottes, also dem wir entgegengehen heute, wird demjenigen sehr ähnlich sein, welchen Ahasveros zur Zeit Esthers gegen die Juden ergehen ließ. Und genau die Situation, die wir haben, mit Gott zu ringen, das werden auch die Treuen Gottes wieder in den letzten Tagen, in den kommenden Tagen erleben, indem sie mit Gott ringen um ihr Leben, mit Gott eine tiefere Beziehung erlangen in diesem Ringen. Ein großer Kampf beschreibt es noch ein wenig genauer in Seite 604 im Englischen. Furchtbar ist das Ende, welchem die Welt entgegeneilt. Die sich im Krieg gegen die Gebote Gottes vereinigenden Mächte der Erde werden verordnen, dass alle, in Offenbarung 13, Vers 16, die Kleinen und Großen, die Reichen und Armen, die Freien und die Knechte, sich durch die Einhaltung des falschen Sabbats, des Sonntags, nach den Gebräuchen der Kirche zu richten haben. Alle, die sich weigern, diese Forderungen zu befolgen, werden vom Staat mit Strafen heimgesucht und man wird schließlich erklären, dass sie des Todes schuldig sind. Eine ähnliche Situation werden wir begegnen müssen. Und diese Geschichte im Buch Esther zeigt uns so wunderbare Details, wie wir mit Gott leben, umgehen und wie Gott das Schönste ist, dass Gott das alles wenden wird. Wir wissen das gar nicht, was hinter den Kulissen oft passiert. Und Gott wendet das alles zum Besten seines Volkes. So eine wunderschöne Geschichte ist das Buch Esther. Das Todesurteil soll erlassen werden gegen die, die Gebote Gottes bis letztendlich aus Liebe zu Gott halten, bis ins Letzte halten. Und Gott wird es wenden. Das ist so eine wunderbare Geschichte. Zeugnisse Band 5, Vers 450. Derselbe gewalttätige Geist, der in vergangenen Zeiten gegen die Treuen Ränke schmiedete, wie im Buch Esther eben, und auch andere Begebenheiten, der sucht auch jetzt noch die Erde von denen zu befreien, die Gottes Gebote halten, die Gott fürchten. Gibt es viele Zitate, die uns hinweisen auf eine Wiederholung der Geschichte. Jetzt sieht man ja in den letzten Jahren, dass sich das wirklich ereignet, was vorausgesagt wird. Überall sieht man um den März herum, das habt ihr schon mitbekommen, oder? Letzten 1, 2, 3 Jahren ist das richtig richtig groß geworden, diese Bewegungen um den Sonntag als Gesetz in der EU, das ist jetzt nur die EU jetzt, die ich hier zeige, einzuführen, ja. Und zwar hat man versucht im Parlament in den Jahren seit 96 bis, ja, sagen wir mal 2010, 2011 immer wieder Gesetzesinitiativen einzubringen. Und das wurde, das ist an den Mehrheiten der Parlamentarier gescheitert. Und seit 2011 gibt es eben eine European Sunday Alliance, eine Allianz für diesen Sonntag, für ein Sonntagsgesetz, welche versucht, über die Bürger, über die Menschen Europas einen Sonntag gesetzlich für alle flächendeckend zu erzwingen. Und die erste Sonntagsallianz traf sich eben 2011, 20. Juni 2011 in Brüssel und hat dort diese Allianz gegründet. Und dieses Jahr, 2014, haben sie sich zum zweiten Mal getroffen am, wann war das? Weiß das jemand aus der Presse? Am 21. Januar 2014 in Brüssel im Europäischen Parlament, in dessen Institutsgebäude haben sich diese ganzen Verbände, Organisationen, Kirchen, Gewerkschaften Europas, ihre Vertreter sich getroffen, um zu beschließen, um einen weiteren weitere Schritte zu beschließen, ein flächendeckendes Sonntagsgesetz für ganz Europa festzuschreiben. Und es sind eben seit der Gründung dieser Allianz im Jahr 2011 immer wieder Aktionen im März herum gemacht worden, hier in Deutschland. Das sind nur die Aktionen jetzt hier, die größten Aktionen in Deutschland, deutschen Städten, die auf dem Bild zu sehen sind. Man hat hier auf einer großen Straßenkreuzung, einer großen Stadt, eine große plakative Werbung für den Sonntag gemalt, ja, mit Graffiti, mit Kreide-Graffiti. Man hat Plakate mit Transparenten, mit Demonstrationen durch die Städte gegangen. Es wurde Protestaktionen auf öffentlichen Plätzen gemacht, wo man gesagt hat, wir wählen euch nur als Politiker ins Parlament oder in die Regierung, wenn ihr für ein Sonntagsgesetz eintretet. Solche Mobilmachungen unter den Bürgern werden hier veranstaltet oder hier Da links hat man sich gekleidet als Römer, ja, um auf den Kaiser Konstantin hinzuweisen, der im März 321 das erste Sonntagsgesetz erlassen hat. Das wird den Bürgern in der Öffentlichkeit frei verkündet. Konstantin hat das erste Sonntagsgesetz erlassen. Wir brauchen heute wieder ein Sonntagsgesetz für alle verbindlich. Ja, wenn man so diese Dinge sich ereignen sieht, dann sieht man, dass es eigentlich nicht mehr weit sein kann, oder? Und an dieser Konferenz am 21. Januar diesen Jahres, der zweiten Konferenz, haben die anwesenden EU-Politiker diesmal eine Verpflichtungserklärung unterschrieben, für ein Sonntagsgesetz, ein flächendeckendes Sonntagsgesetz in Europa einzutreten. Noch vor den Parlamentswahlen dieses Jahr 2014 und auch wenn sie gewählt werden würden, als EU-Parlamentarier neu gewählt werden oder zum ersten Mal gewählt werden. Schriftlich unterschrieben, sie werden für ein Sonntagsgesetz eintreten, haben sich schriftlich verpflichtet. Aber, habt ihr schon mal unsere intereuropäische Division, die EUD, die kennt jeder, oder? Das ist unsere obersten Leiter hier in Europa. Dort gibt es ein Büro für religiöse Freiheit. Und ein Vertreter dieses Büros für religiöse Freiheit, Liviu Olteanu, war dort auf dieser Konferenz. Habt ihr davon erfahren? Habt ihr das irgendwo gelesen oder gehört? Auch nicht in Bogenhofen, okay? Also die EUD war dort offiziell. Unsere Leiter waren dort, unsere Kirchenleiter. Und dieser Liviu Olteanu hat sich diese Konferenz angeschaut. Und dann nach der Konferenz ist er aufgestanden vor den EU-Politikern dort, vor den Anwesenden, und hat gesagt, das Bemühen um ein flächendeckendes Arbeitsverbot am Sonntag für alle EU-Mitgliedstaaten ist problematisch, unpassend und kann eine direkte oder indirekte Diskriminierung einiger europäischer religiöser Minderheiten zur Folge haben. So zum Beispiel die Muslime, die Juden, die Siebenten-Tags-Baptisten und auch wir als Siebenten-Tags-Adventisten haben Probleme bei so einem Sonntagsgesetz. So halten beispielsweise die Glieder der christlichen Gemeinde Freie Kirche der Siebenten-Tags-Adventisten nach dem Vorbild Jesu als Ruhetag, als biblischen Ruhetag gottesdienstliche Versammlung. Sie halten den biblischen Sabbat. Das hat er dort vor den EU-Parlamentariern gesagt. Ja? Also hat den biblischen Sabbat verkündigt vor dem EU-Parlament. Was für einen Mut muss dieser Bruder gehabt haben dort. Millionen europäische Bürger, die Angehörige derartiger religiöser Minderheiten sind, könnten durch ein Gesetz, das nur den Sonntag als Ruhetag für alle festlegt, nachteilig behandelt werden. Und er hat dann noch weiter gesagt, dass dieser empfindliche Flächenvorstoß, ein Sonntagsgesetz zu erlassen, große Probleme für die Religions- und Gewissensfreiheit darstelle. Und dass Europa in Vergangenheit ziemlich schlechte Erfahrungen gesammelt hat mit solchen Gesetzen. Das hat dieser Vertreter von der EUD dort gesagt. Das erinnert mich an A.T. Jones, 1888. Könnt ihr euch erinnern an diese Begebenheit, als Gott die Geschichte gewendet hat und das Sonntagsgesetz in Amerika zu Fall gebracht hat, dort in dem Parlament, in dem Kongress, in US-amerikanischen Kongress, wo ein Sonntagsgesetz für ganz Amerika eingeführt werden sollte, stand E.T. Jones dort als Vertreter unserer Gemeinschaft, der treuen Gottes, um das zu kippen. Und Gott hat es kippen können. Und so auch dieser Vertreter aus der EUD, dieser liebe Bruder Olteanu, hat für uns gekämpft, für Gottes Volk gekämpft. Und wisst ihr, was dann geschehen ist? Und das wundert mich sehr. Ein EU-Politiker, wahrscheinlich kein Christ, ich weiß es nicht genau, ist aufgestanden und hat für Religionsfreiheit gesprochen. Hannu Takula, der finnische Abgeordnete des Europäischen Parlamentes aus der Fraktion der Allianz der Liberalen Demokraten für Europa, ist aufgestanden gegen die Initiative für eine flächendeckende Festlegung eines Sonntagsgesetzes. Er erhob sich und sagte, jeder brauche einen Ruhetag wöchentlich in der Arbeitswoche, aber jeder hat das Recht, diesen Tag im Einklang mit seinem Gewissen zu halten, Genauso wie auch diejenigen, die den Sonntag halten, nach ihrem Gewissen den ihren Tag halten. Und diese Legislative, also diese gesetzgebende, wie sagt man, Zusammenkunft hier, ja, dieses EU, dieses Treffen der Allianz hier, was ihr hier tut einfach, darf keine Menschen aus religiösen Gründen benachteiligen oder diskriminieren. Eine gesetzliche Festlegung des Sonntags als universellen Ruhetag würde aber genau Minderheiten diskriminieren. Das hat dieser Abgeordnete gesagt. Gott hat durch Ungläubige nochmal Einspruch eingelegt. Und er rief dazu auf, dass eben hier diese Diskussion, bei dieser Diskussion diese Diskriminierung beachtet werden solle, ja, dass man hier nicht für alle diesen Sonntag einführen solle. Wenn sich solche Dinge ereignen, dann kann es doch nicht mehr weit sein bis zur Wiederkunft Christi. Natürlich ist es uns klar, dass nur eine persönliche Beziehung zu Christus uns errettet. Nicht das Wissen um diese Dinge rettet uns, aber es macht uns wach, um uns noch näher an Christus zu halten. Uns noch näher, ja, wie wir heute in der Lektion gehört, besprochen haben, noch mehr Gott zu lieben, seine Gesetze zu halten. Und Gott sagt hier in Zeugnisband 4, dass wir aber manchmal noch nicht bereit sind. Deshalb hat er uns Gnadenzeit eingeräumt. Zeugnisband 4, Seite 306, weil die Zeit sich anscheinend hinausgezögert hat, denn es ist schon 2014, ja? Wie lange ist das her seit 1844? 2014, so lange hat sich es hinausgezögert. Und viele sind bezüglich ihrer Worte und Taten sorglos und gleichgültig geworden. Sie erkennen nicht, in welcher Gefahr sie schweben. Sie begreifen die Barmherzigkeit Gottes nicht, der ihre Gnadenzeit verlängert hat, damit sie noch Zeit haben, Charaktere für das zukünftige, ewige Leben zu entwickeln. Und ein paar Sätze weiter sagt sie weiter: Gott hat ein Volk auf Erden, dessen Glieder im Glauben und heilige Hoffnung den Ablauf der sich schnell erfüllenden Prophezeiungen verfolgt. Und das sind Menschen, die ihre Seelen durch Gehorsam der Wahrheit gegenüber reinigen, damit man sie nicht ohne das hochzeitliche Kleid antreffen wird, wenn Christus erscheinen wird. Ja, das Licht, was Gott uns gegeben hat, sollen wir ausleben. Gott hat gewartet, dass wir es noch besser ausleben können. Bis heute hat er gewartet, diese Dinge aufgehalten. Aber jetzt sehen wir diese Dinge sich ereignen, dass es nicht mehr weit sein kann. Jetzt geht es darum, diese Dinge zu verkündigen und in unserem Leben umzusetzen, diese Liebe zu Gott und zu Christus. Life Sketches 210, das Licht, das Gott uns gegeben hat, ist für die Welt nicht viel wert. Es sei denn, wir machen es der Welt sichtbar. Und Hebräer 4, Vers 7 zum Abschluss. Heute, wenn ihr seine Stimme hören werdet, so verstocket eure Herzen nicht, sagt der Hebräer-Schreiber. Diesen Wort möchte ich schließen. Amen.